Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Anime Hodo, eurem Podcast der deutschen Anime- und Manga-Branche. Und heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast, der liebe Robert, auch bekannt als Sunblade, ist seit über 10 Jahren in der Medienbranche schon tätig, hat 2012 sogar ein Guinness-Buch der Weltrekorde-Eintrag bekommen für einen Speedrun in Resident Evil 4 und ist jetzt seit etwa 1,5 Jahren als Content-Creator für Dragon Ball tätig. Da werden wir bestimmt eine Menge zu erzählen haben und eine Menge in Erfahrung bringen, die über Sachen, die ihr vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hattet. Gerade Dragon Ball kann ein ganz schönes wissenschaftliches Leidenschaftsthema werden und nicht nur oberflächlicher Schonenkram.
Wissenschaftlich?
Ja, ey, wenn du wüsstest, was ich schon alles über Dragon Ball mir zusammengesponnen und reininterpretiert habe. Du hast doch selbst gesagt, boah, Kevin, du, was du da über Raditz
laberst. Ja, das stimmt, stimmt. Ja.
Wissenschaftlich?
Das macht, ja, halt sich so ein Deep Dive, also nicht wissenschaftlich, aber so ein Deep Dive in die Themen zu machen, über Sachen, die wahrscheinlich nicht mal Toriyama sich selbst ausgedacht hat.
Ja, das ist halt echt der Punkt. Das ist halt echt der Punkt. Toriyama, ne? Aber ja, sorry, dass ich jetzt reingegrätscht bin, aber wie ihr hören könnt, ich bin Justin, ich bin auch wieder dabei. Kevin macht das nicht alleine. Wisst ihr, was soll ich noch sagen? Was soll ich noch sagen, Kevin? Willst du noch was sagen?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch was zu sagen, okay. Weil passend zum Thema Dragon Ball. Normalerweise machen wir ja echt Content für euch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Aber die letzte Folge mit Marvin, dieser Drift in Richtung TCGs, das hat irgendwas in mir ausgelöst. Diese Funken, die bei dir mit Magic und bei Marvin mit Digimon rübergesprungen sind, irgendwie konnte ich nicht anders und ich sammle jetzt nach 2 Jahren Pause wieder Dragon Ball, bin direkt zum Kartenhändler meines Vertrauens gegangen, hab mir ein neues Display gekauft und ich bin jetzt wieder im Sumpf, ich bin in der Trading Card Hölle angelangt. Das nächste Display ist für nächsten Samstag schon vorbestellt. Oje, was habt ihr denn nur mit mir angestellt?
Ja, also ich war jetzt auch die Woche mit Marco und Phil, Grüße gehen raus, Magic spielen. Und weil ich so gehypt war, habe ich direkt am nächsten Tag mir auch echt viele Karten bestellt. Echt viele. Also,
Einzelkarten?
Ui, Einzelkarten, ja. Und dann so ein Deck zusammengestellt auf Card Market, so mit verschiedenen Händlern. Ganz viel Porto, aber ich habe, glaube ich, auf jeden Fall auch Geld gespart. Aber ja, Robert, bevor die berühmte Einstiegsfrage kommt, Einstiegsfrage, weil das ist wirklich die Frage schlechthin. Spielst du denn überhaupt das Dragon Ball TCG, so als Dragon Ball Content Creator?
Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, danke Kevin und Justin für die Einladung. Super cool, dass ich hier sein darf. Und nein, tatsächlich nicht. Kevin kennt mich da so ein bisschen. Wir hatten die Konversation schon vor ein paar Jahren, als es um das Thema Dokkan Battle ging. Und ich, da kommen wir sicherlich noch mal kurz drauf zu sprechen, aber kurzum, da habe ich damals schon gesagt, nee, lass mal, ich kenne mich da, ich fresse mich dann da rein und muss dann quasi alle Karten haben, ist jetzt übertrieben gesprochen, kann man nicht, aber ich habe da immer so einen hohen Anspruch an mich selbst und ja, ich versuche mich nicht zu sehr damit zu beschäftigen, ich bin schon mit dem Yu-Gi-Oh! TCG beschäftigt und
das spielst Yu-Gi-Oh?
Ja, okay. Genau.
Ah, okay, ein so ein riesen TCG reicht auch, ne?
Ja, genau, wenn ich dann damit anfange, das kostet Geld, das kostet Zeit, man hat nur 24 Stunden am Tag und mit meinem Anspruch da kann das auch mal aus dem Ruder geraten. Deswegen dachte ich, komm, nee, Dragon Ball Kartenspiel immer geil. Ne? Finde ich cool, dass der Kevin das macht. Der muss mir das auch mal zeigen. Und dann schauen wir mal. Aber nee, ich committe mich jetzt am liebsten nicht hier mitten im Podcast. Dann nagelt man mich noch drauf fest.
Nee, voll verständlich. Aber so, das war einfach nur eine schnelle Frage vorweggehauen. Aber jetzt kommt die Frage. Was verbindet dich mit Japan, Robert? Erzähl mal.
Ja, muss ich mal ganz vorne anfangen. Also erstmal vorweg, Kevin und ich, wir kennen uns schon was länger und damals war Japan, beziehungsweise hatte Japan nicht so einen hohen Stellenwert. Ja, also der Kevin, der musste mich auch immer zwingen, mit mir noch irgendein Anime zu schauen, den ich nicht kannte. Und das hat sich halt so durchgezogen. Aber eine Sache, die mich schon immer mit Japan verbunden hat, waren, das geht jetzt nochmal in eine ganz andere Richtung, die Arcades. Die Fighting Game Community, Street Fighter, das, wenn ich daran denke, Daigo Umehara, denke ich immer an Japan. Genau, und es gab eine Phase, da habe ich mich sehr intensiv mit Street Fighter beschäftigt. Also Street Fighter 4 wird immer einen hohen Stellenwert bei mir haben und habe ich sehr, sehr viel auch auf hohem Niveau gespielt. Und ja, wenn ich nach Japan gehe, also der nächste Trip ist auch schon geplant, habe ich meiner Freundin gesagt, ein Tag, da brauchst du gar nichts mehr machen, da bin ich in der Arcade und spiel da mit den Leuten. Also Arcade ist immer ganz wichtig.
Ja, Kevin, das ist wieder so eine Antwort, da lacht mein Herz. Mal etwas ganz Neues und nicht Anime, nicht Essen, sondern jetzt Arcades. Und ich kann das auch echt nachvollziehen, als du Daigo gesagt hast, war direkt, also mit Arcades verbinde ich halt auch irgendwie Street Fighter. Ich verbinde damit auch Daigo und Justin Wong und genau, dann diese legendäre Szene mit den Parryen.
Ja, aus Street Fighter 3. Ja, ja, genau. Ja, Evo so 2007 genial. Oder wann das war. Ja, genau.
So genial. Ey, Leute, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, googelt es. Wirklich. Oder YouTubed es. Das ist echt ein genialer Moment in der Videospielgeschichte.
Absolut.
Aber wer sich jetzt wieder denkt, das ist so eine übertriebene Floskel, den ganzen Tag in der Arcade sitzen, der labert doch nur. Nee, weil ich habe noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe Robert 2019 mitgenommen nach Japan. Als ich das zweite Mal dort war, war er dann zum ersten Mal dort. Und ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, so, was willst du sehen? Worauf hast du Bock? Und seine Antwort war immer, ich will einmal in die Arcade gehen und gegen die Japaner spielen. Und das hat er dann tatsächlich auch einen ganzen Abend lang gemacht. Und das war wunderschön.
Und hast gewonnen?
Ja, es lief halt so mal so, mal so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit verloren habe. Ich glaube, bei Street Fighter 4 hatte ich schon eine ganz gute Streak. Bei Street Fighter 5 kam es halt drauf an. Ne? Da läuft es halt so, dass du mit jedem Spieler verbunden werden kannst in Japan. Da hatte ich aber auch eine gute Streak. Also lief nicht ganz so schlecht.
Und spielst du noch Street Fighter 4 aktiv?
Das Spiel ist ja, also tot würde ich es nicht sagen, aber Street Fighter 5 ist führend und wird jetzt auch bald abgelöst wie Street Fighter 6. Street Fighter 6 wurde ja schon angekündigt, also das spiele ich jetzt eigentlich nur noch mit meinen Freunden, wenn die mal da sind. Hey, wir zocken mal ein paar Runden Street Fighter 4, aber jetzt auf hohem Niveau wie früher, vor, sag ich mal, fast 10 Jahren, nee, das nicht mehr.
Aber generell in der Fighting-Game-Community, bist du da aktiv?
Nicht mehr, nein. Das okay. Habe ich jetzt aufgehört durch meine Tätigkeiten ja, an anderer Stelle. Genau.
Okay. Ja, weil ich finde das echt, ich bin ein riesengroßer Fan der Fighting Community.
Ja.
Ich mag es einfach, das ist so eine Kunstform irgendwie, so sich da in diese Mechaniken einzuarbeiten.
Absolut.
Dann, ja. Also easy to play, hard to master ist das dann auch voll oft und viele denken, man klickt halt nur ein paar Knöpfe, aber nee, das geht. Das ist Wissenschaft. Kevin.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Das Wissenschaft bei Dragon Ball war auf jeden Fall ein Anführungszeichen. Aber bevor wir gleich tiefer in das Thema Anime, Manga, Content Creator, Dasein und so weiter reingehen, Robert, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich und was deinen persönlichen Werdegang so betrifft.
Ja, also wie ihr schon gehört habt, ist mein Name Robert. Ich bin 32 Jahre alt, werde dieses Jahr 33. Und ja, vor meiner Zeit als Content Creator und, sag ich mal, Anime, Manga-Fan, ja, ganz klassisch schulische Ausbildung gemacht, den Abschluss an der Schule gemacht. Meine Eltern sind daraufhin weggezogen. Also ich wohne aktuell in Nordrhein-Westfalen und ja, also schon immer. Und meine Eltern sind dann nach Niedersachsen gezogen und wurde dann vor die Wahl gestellt, hey, kommst du mit und machst dann dort das Abitur oder bleibst du hier? Und ich konnte mir damals einfach nicht vorstellen, nach Niedersachsen zu ziehen, vor allem nicht in das Kaff, wo meine Eltern jetzt wohnen. Und habe dann gesagt, okay, nee, komm, dann mache ich das Abitur nicht, sondern ich bin jetzt gezwungen, mein erstes Geld zu verdienen, gehe ich in die Ausbildung und habe dann ja, den Beruf des Industriekaufmanns gelernt und jetzt mittlerweile habe ich mich spezialisiert im, ja, im Bereich der Energiewirtschaft. Da ist auch nochmal eine kleine Nische, da geht es um so regulatorische Dinge, Recht und ja, habe zwischenzeitlich noch meinen kaufmännischen Meister nachgeholt, der Energiefachwirt und arbeite jetzt tatsächlich seit März diesen Jahres als Berater für eine IT-Firma, die sich mit Energiewirtschaftssoftware auskennt. Also ganz andere Richtungen und das beherrscht auch mein Tagesablauf hier und ja, bin froh, diese Richtung eingeschlagen zu haben.
War schon spannend.
Aber wenn man so einem ernsthaften Job nachgeht, dann gibt einem das natürlich auch den finanziellen Spielraum, sich dann in seinen Hobbys voll und ganz auszuleben und auszutoben.
Absolut, ja, wir kommen auf ein paar Hobbys gleich noch zu sprechen. Klar, einige sind da schon ab und zu mal was kostspieliger, genau. Das ist schon recht.
Nee, ich finde es echt so spannend, dass wir der Gast davor, Gast des Hauses, Kevin sage ich schon.
Ja, ich bin der Gast des Hauses.
Ja, ja, Kevin Gast, hallo Kevin Gast. Nee, Marvin mit seiner wissenschaftlichen Vergangenheit und jetzt haben wir Robert hier zu Gast, der auch etwas Spezielleres macht, jetzt nichts Mainstream-mäßiges oder ich sage einfach mal für den Laien, was sich im ersten Moment irgendwie sexy anhört, kann man ja schon so sagen, ne? Für den Laien hört sich das jetzt nicht unbedingt sexy an, weil die meisten da, das ist für die nicht greifbar.
Ja, die denken, das ist trocken oder das ist so zahlengetrieben, die sehen da natürlich nicht eine Leidenschaft, die du über die Jahre dafür entwickelt hast oder entwickeln kannst.
Ja,
ja eben. Ja. Das finde ich echt immer spannend zu hören, was so Anime-Manga-Fans, was sie denn beruflich machen und wie die da hingekommen sind, aber wie dann auch, welchen Bezug die dann trotzdem persönlich zu deren Hobby haben, jetzt Anime und Manga. Und das würde mich jetzt auch bei dir halt interessieren. Wie ist der Bezug dazu gekommen und warum ausgerechnet Dragon Ball?
Ja, also erstmal bin ich ja ein klares 90er-Kind, wie ihr auch, nehme ich an. Und klar, jedes Mal, wenn Schule aus war, ein bisschen nach Hause gerannt, ja, so schnell wie du konntest, damit du die neuesten Folgen von Digimon, Dragon Ball, auch Sailor Moon, klar, ne, hast du alles geguckt, ne, Detective Conan, One Piece, dass du
schauen konntest.
Klar, ja.
Wedding Peach.
Absolut.
Alles, nee, man hat alles mitgenommen, egal welches Genre, man hat alles mitgenommen.
Auf jeden Fall, ne, also... Dann sagt man immer, ja, nee, Sailor Moon, nee, habe ich nicht geguckt, ist eine Mädchenshow. Das ist Quatsch, lüg doch nicht rum. Nee, jeder hat das geguckt, ja, und das war auch gut. Ist alles fein. Nee, aber meine Liebe zu Dragon Ball ist noch weiter entflammt, als ich damals im Krankenhaus war, routinemäßige Operation und war daraufhin in der Kur. Und ich weiß, dass RTL 2 sehr aggressiv vor Dragon Ball Z Werbung gemacht hat und man konnte schon aus den Werbespots erkennen, dass Dragon Ball jetzt, sag ich mal, in Anführungszeichen erwachsener wurde. Ja, richtet sich schon an ein etwas erwachseneres Publikum. Und dann dachte ich, boah, geil. Ja. Ein bisschen brutal, ne? Super, das guckst du. Und ich glaube, das lief damals, ich weiß nicht, ob es wöchentlich oder täglich war, abends so 7, 8 Uhr oder sowas, die Richtung. Und da habe ich mich immer saumäßig drauf gefreut. Und ja, also ich bin ja ein Fan von so einem Quatsch, ne? So, wenn sich ein Charakter 20 Folgen auflädt und dann eine Attacke raushaut, die 10 Universen gleichzeitig kaputt macht, klar, das ist so der kleinste gemeinsame Nenner von der Community, aber ich feiere sowas und das hat Dragon Ball Z einfach damals geliefert, auch damals, als es in Kampf gegen Raditz ging, das war halt krass, so die ersten Folgen, ne, da muss ich weiter gucken und das war halt auf der Agenda, ne? Jede Folge musste geschaut werden und ja, der Hype hat sich so festgefressen, dass bis zu meinem Tod Dragon Ball Z mein Lieblingsanime sein wird.
Ja. Kann ich nur nachvollziehen. Also ist bei mir ja ähnlich gewesen mit dem, also fast 1:1 identisch, nur dass ich nicht in Kur war. Und ich weiß sogar noch, ich musste damals jede Folge, ich hatte da wirklich so einen inneren Zwang entwickelt, ich habe jede Folge auf VHS aufgenommen. Ja. Es war zwar niemals wieder notwendig, sie zu gucken, weil es eh immer wieder wiederholt wurde. Es lief ja danach dann auch nochmal auf Tele 5 und dann gab es irgendwann von AV-Visionen, also Kase, die DVDs und so. Deswegen, eigentlich hatte ich diese VHS nie wieder gebraucht. Und ich habe sogar dann einen Anruf von meinem Cousin bekommen, weil er meinte, oh, Kevin, ich habe gestern eine Folge verpasst, du nimmst die doch immer auf, kannst du mir die VHS geben? Und dann habe ich gesagt, aber nur, wenn du dann heute Abend bei dir die nächste Folge auch aufnimmst. Ich will da keine Lücke drin haben. Und was ist? Er hat es natürlich vergessen und dann war der Haussegen in der Familie war schief. Oh, ab dem Moment ging alles bergab.
Mann. Bin ich richtig sauer, wenn ich sowas höre.
Naja.
Nee, aber ich bin natürlich auch ein Dragon Ball Fan in dieser Runde. Wäre irgendwie interessanter, hätte ich gesagt, bäh, Dragon Ball kann ich gar nichts mit anfangen.
Wäre eine interessante Dynamik gewesen.
Wäre aber gelogen. Ja. Also ganz im Ernst, Dragon Ball, damit aufgewachsen, einer der ersten Anime, die man so richtig auch als Anime wahrgenommen hat. Diese bunten Haare, das Rumschreien, die Ki Blast, die etwas härtere Synchro auch. Also da haben die schon beleidigt, ne? Ja. Und dann war man so als kleiner Junge, was war da denn? Sowas hört man ja nur auf dem Schulhof.
Scheiße!
Ja, oh, was Vegeta auch so alles rausgehauen hat damals, ne?
Ja, ja.
Das will ich echt gar nicht hier wiederholen.
Jetzt habe ich mal eine Gegenfrage, jetzt wo du Vegeta sagst. Was hältst du von Santiago als Vegeta-Sprecher, also der SpongeBob-Sprecher, sage ich mal, der wurde ausgetauscht?
Also ich finde, also ich habe es damals gar nicht so richtig wahrgenommen, den Sprecherwechsel irgendwie. Ich glaube, man hat auch damals das einfach so akzeptiert, weil man das vielleicht auch aus anderen Serien kannte halt, dass man vor allem mal der Charakter halt eine andere Stimme bekommen hat. Aber ich finde, die SpongeBob-Stimme passt gut zu diesem ersten Vegeta.
Zu dem jüngeren Vegeta, ja.
Ja, dieser jüngere Vegeta, dieser direkt von Planet Vegeta entsandte Vegeta, ist halt so ein Frecher, der wirkt halt einfach auch durch die Stimme irgendwie so hinterlistig, so.
Kleiner Giftzwerg.
Bei dem muss man man muss aufpassen bei dem. Und dann, als er dann halt auch inhaltlich eine Entwicklung durchgemacht hat, finde ich, ist das halt, wurde das gut dargestellt durch die neue Stimme. Mir fällt leider jetzt ein Synchronsprecher nicht ein.
Oliver Siebeck.
Oliver Seebeck.
Aus der Pistole geschossen.
Ja, guck mal, da kenne ich mich nicht aus. Ich kenne nur Tommy Morgenstern, David Nathan. Wer fällt mir dann noch ein von den OGs? Ja, das war es eigentlich auch.
Ja.
Und ich arbeite in der Branche, ne? Schande. Schande über mein Haupt, ey.
Nee, aber da kann ich jetzt zum Beispiel ausholen und sagen, das war so ein Moment, wo zum Beispiel Robert und ich gerade zu der Zeit, als Dragon Ball Super auch aktiv lief, da ist man natürlich noch mal richtig aufgeblüht, dass man jetzt so 20 Jahre, 10 Jahre später auf einmal noch mal so mit diesem Thema konfrontiert wurde. Und das ist sowas, was ich unter Wissenschaft, ich mache jetzt immer die Anführungszeichen mit dazu, verstehe. Wir haben uns dann zum Beispiel hingesetzt und haben gesehen, okay, auf Social Media haten alle Santiago ab. Alle sagen, was für ein scheiß Vegeta, was für eine scheiß deutsche Synchro, bla bla bla. Und wir setzen uns dann hin und sagen, okay, wir gucken uns jetzt die Szene auf Japanisch an, auf Englisch an, auf Deutsch an, vergleichen dann noch mal Santiago mit Oliver Seebeck und dann gucken wir, war das wirklich scheiße? Und wenn du dann siehst, was Santiago diesmal da rausgeholt hat, wie der in die Kampfszenen reingegangen ist, mit wie viel Enthusiasmus der dabei war und dass der halt Vegeta praktisch, er war derjenige, der Vegeta definiert hat zu der damaligen Zeit, weil diesen Charakter gab es vorher in Deutsch nicht. Und dann setzen wir uns hin und sagen so, nee, bei dem Hate, da sind wir irgendwie raus, wir fanden es trotzdem geil. Und so analytisch an dieses ganze Thema ranzugehen, das hat so ein bisschen ausgemacht, wie unsere Liebe für Dragon Ball sich über Jahrzehnte halten konnte.
Absolut, nee, also ich kann das auch nur unterstreichen. Ich stehe meistens alleine, wenn ich sage, dass ich ein Fan von Santiago war als Vegeta. Ich kann das auch verstehen, dass viele sagen, nee, das passt nicht zu Vegeta. Ist okay, ändert aber nichts an der Tatsache für mich, dass der, also der hat sein Herz da reingesteckt, ne, als er Nappa umgebracht hat oder der erste große Power-Up gegenüber Son Goku, ey, das ist Wahnsinn, was der da abliefert, ne? Und das zu Anfang von Dragon Ball Z, und das muss ich einfach honorieren, ja, mit Respekt. Ich hätte es gern gesehen bis zum Ende der Buu-Saga, aber ja, ich sehe auch die andere Seite. Klar, viele verbinden jetzt mit Santiago SpongeBob und SpongeBob Vegeta, passt nicht. Da, ich glaube, da kam auch der ganze Aufschrei her. Aber ja, ich bin Fan, ich fand's cool. Ja,
ja, ich glaube, damals war das auch echt einfach extremer, weil, wie du schon meintest, SpongeBob, Vegeta, das ist halt einfach, das sind so zwei Extremen, die ganz weit voneinander entfernt sind. Das ist dann so eine kognitive Dissonanz, so, hä? Er spricht so den kleinen SpongeBob, den Funwender SpongeBob, aber dann auch diesen krassen Saiyajin-Ehrenkrieger Vegeta. Na, ich glaube, daher kommt das auch. Ich glaube gar nicht mal so richtig, dass die Performance kritisiert worden ist, sondern wirklich einfach, dass Santiago halt auch SpongeBob vertont hat.
Ja, davon gehe ich aus. Ja.
Ja, aber das ist so ein Phänomen, das hast du wirklich vor allem in Deutschland, weil wir eben so eine ausgeprägte Synchronarbeit und Synchronindustrie haben. Zum Beispiel die deutsche Death Note-Fassung, die war auch fabelhaft, die ist wirklich top und die wurde in Grund und Boden gehatet, weil Light die Stimme von JD aus Scrubs hatte und die Leute das nicht mehr trennen konnten. Und dann gab es halt wirklich ganz viele Kommentare auf Social Media, warum nehmt ihr da JD, den kann man doch jetzt nicht mehr ernst nehmen. Aber er klang nicht mal wie JD, er hat Light gespielt, er hat geschauspielert, aber diese Verbindung, die kriegst du dann aus der Masse nicht mehr weg. Das ist wie wenn du ein Streichholz in Öl wirfst und alle stürzen sich dann auf Social Media drauf.
Krass, also wusste ich gar nicht, also ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe Scrubs hoch und runter geschaut, Death Note hoch und runter geschaut, aber ich habe die nie zusammengepackt, JD und Light, krass. Verstehe ich nicht, ganz im Ernst. Ey, die deutsche Synchro von Death Note, boah, ist die gut.
Richtig, ja. Absolut. Aber Robert, du hast es tatsächlich geschafft, nachdem du bereits als Speedrunner dir in der Industrie und in der Branche einen Namen gemacht hast, dann deine Liebe für Dragon Ball zu nutzen, um da jetzt für das amerikanische Netzwerk 5-9 Gaming auch Content zu produzieren. Du hast aber gar nicht von Anfang an für die gearbeitet, sondern erstmal selbstständig dir so ein kleines Netzwerk aufgebaut und viele andere Content-Creator kennengelernt. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung? Warum ausgerechnet Content für ein Mobile-Game wie Dragon Ball Z Dokkan Battle?
Ja, das ist natürlich wieder so ein Ding von mir. Klar, du hast jetzt gerade gesagt, Dokkan Battle, na, du hast mich halt auf den Trichter gebracht. Und ja, wie ich schon eingangs sagte, zum Thema TCG, na, wenn ich einmal mit so einem Thema anfange, dann habe ich einen Anspruch, muss ich ganz oben stehen. Das klingt jetzt übertrieben, aber wenn wir gleich über das Thema Resident Evil 4 sprechen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen klarer. Ja, und ich habe mir damals einfach, um auch besser zu werden, um mehr zu verstehen, weil ich auch Kevin nicht die ganze Zeit mit meinen Fragen belagern wollte, habe ich mir Videos angeschaut von amerikanischen Content-Creatern, weil zu der Zeit, als ja, der Content von Dokkan prominenter wurde. Auf YouTube gab es nur einen Deutschen. Zu dem hatte ich jetzt so keinen Draht. Und ja, ich habe sowieso immer ein Faible fürs Englische. Man guckt ja auch Serien auf Netflix oder so auf Englisch. Ne? Und dann war das für mich kein Thema, sich diesen Content auf Englisch anzuschauen. Und ja, ich wurde besser und besser und dachte einfach, komm, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit. Ich möchte auch mal ein bisschen Content machen und vielleicht ein paar Lücken füllen, die andere Content-Creator nicht ausfüllen. So. Und ja, vielleicht schaffe ich es ja auch, durch meinen Content eine Nähe aufzubauen zu den Creatoren, die ich immer schaue. Und ja, das wäre mir nicht gelungen, wenn ich Content auf Deutsch gemacht hätte. Klar, die hätten sich da für mich nicht interessiert, warum auch. Und ja, das Timing wäre, glaube ich, ganz gut. Und ja, 5-9 Gaming ist ja kurz darauf entstanden. Deswegen, ja, war es halt nur ein kurzes Intermezzo auf meinem Channel. Aber ja, ich wollte einfach weiterkommen in der Szene da. Und deswegen habe ich englischen Content gemacht.
Wir haben jetzt gerade schon 5-9 Gaming gehört. Ich habe es ja auch gesagt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, also 5-9 Gaming ist ein Unternehmen, was wir Deutschen, glaube ich, sehr gut mit Rocket Beans vergleichen können. Also die Leute kommen für den Content. Wir behandeln alles, was sich um Videospiele dreht. Natürlich haben wir uns auch auf die Mobile Games, Gacha Games spezialisiert. Dragon Ball Legends, Dragon Ball Z Dokkan Battle wird einigen Leuten was sagen. Ja, aber wir möchten gern, ja, nicht das nächste IGN werden, aber wir möchten da gerne auch ja, unseren Fuß in der Tür haben und wir folgen der Devise, die Leute kommen für den Content und bleiben für die Leute, ja, die den Content machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Prinzip, was die Rocket Beans Kollegen da ja, folgen, und deswegen bringe ich das immer gerne als Beispiel.
Wie viele Creator seid ihr in dem Netzwerk?
Genau, wir sind ungefähr, gehen wir jetzt Richtung 40, 50 sind wir jetzt, glaube ich, mittlerweile. Genau.
Ach,
also
krass,
das variiert. Also wir gucken da jetzt auch nicht auf die Subscriber-Zahlen, sondern wir schauen uns die Videos an. Die Person kann einen Subscriber haben, aber wenn wir das Potenzial da sehen, dann bringen wir den gerne ins Netzwerk. Wir haben aber auch Content-Creator da, die haben 100.000 bis 300.000 Subscriber auf YouTube. Also wir wollen da aus dem Vollen schöpfen.
Und alle Creator, der Content von den Creatoren ist auf Englisch, oder?
Nein, tatsächlich nicht immer, weil wir haben bei uns bei 5-9 Gaming einige Deutsche mittlerweile, und dann haben wir ab und zu mal ein paar deutsche Videos. Zum Beispiel haben wir jetzt, das würde jetzt mit dem Kevin was sagen oder vielleicht dem einen oder anderen, gibt es einen Content Creator aus Deutschland, der heißt Osaru, der macht Dragon Ball Z Dokkan Battle Content auf Deutsch, und klar, den bringen wir dann mit den anderen deutschen Content Creatoren zusammen und dann gibt es auch mal ein deutsches Video zum Beispiel. Also genau, wir versuchen da international zu sein.
Also du hast einen sehr guten Überblick über die verschiedenen Dragon Ball Mobile Game Märkte dann sehr wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Ja.
Gibt's eigentlich, also ticken die unterschiedlichen Länder halt auch anders, oder gibt's so eine, ja, ein Dragon Ball Dokkan Battle Fan in Deutschland tickt genauso wie ein Dokkan Battle Fan, weiß nicht, in Amerika?
Ja, ich würde schon sagen, da gibt es sehr viele Gemeinsamkeiten, wie die Communities so ticken. Die Creator, wie die den Content machen, ist tatsächlich von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Mir fällt auf, dass die Amerikaner so alles nach einem Gusto machen, aber zum Beispiel Osaru, der ist dann nochmal ganz anders. Ja, dann hast du Content Creator aus anderen Ländern, die haben dann nochmal irgendwie nochmal was anderes. Auch ich lasse so ein bisschen mein Deutschsein ein bisschen in die Videos einfließen, versuche so ein Unique Selling Point zu entwickeln. Aber ja, die Community, die ist schon im Großen und Ganzen gleich. Ich bin in der amerikanischsprachigen und in der deutschen unterwegs und die Community ist schon sehr gleich, die Creator aber nicht.
Und dein Content, sorry, dass ich so viele Fragen stelle.
Alles, ne? Dafür bin ich ja da. Also,
aber das interessiert mich voll, weil du bist halt ein Deutscher, dein Content ist halt auf Englisch, du bist in einem Netzwerk, wo ihr ganz viele verschiedene Nationalitäten halt habt und für verschiedene Märkte halt Content kreiert. Du hast dann auch einen Überblick über die verschiedenen Märkten. Und da fällt mir gerade ein, also du machst ja hauptsächlich dann dein Content auf Englisch, ab und zu machst du dann auch eine Koop und machst dann Content auf Deutsch, aber dann als Gast auf dem Kanal des deutschen Content Creators, oder? Oder hast du auch auf deinem Kanal einfach deutsche Videos?
Also erstmal nur, um das klarzustellen, seitdem 5-9 Gaming existiert, vernachlässige ich so ein bisschen meinen eigenen Channel, weil ich die ganze Energie jetzt in den Kanal stecke. Also es gibt einen Kanal, der heißt, sag ich mal, Sunblade, und es gibt einen Kanal, der heißt 5-9 Gaming, und alles, was ich an Content mache, das geht jetzt eigentlich Richtung 5-9 Gaming, aber es ist ganz unterschiedlich. Mal bin ich als Sunblade, bin ich auf anderen Kanälen, die in Deutschland angesiedelt sind oder in Amerika, Oft gibt es aber auch Fälle, wo wir einfach nur ein gemeinsames Video für Five Nine Gaming machen, wo dann mal 4-5 Leute dran teilnehmen. Also man macht irgendwie ein Rennen, man versucht eine Stage in Dokkan so schnell wie möglich abzuschließen und der Erste, der die Stage durch hat, der hat gewonnen. Oder wir beschwören unsere Lieblingscharaktere zu fünft und ja, sowas halt. Ne? Es kann halt auch nur ein Video sein bei uns auf dem Kanal. Ist ganz unterschiedlich.
Und jetzt frage ich etwas, also du musst nicht darauf antworten. Mhm. Okay. aber ich glaube, viele Zuhörer würde das jetzt einfach mal interessieren, weil du ja gemeint hast, Dokkan Battle, Gacha etc. Mhm. Wie viel Geld steckst du da rein?
Also ich persönlich in das Gacha, meinst du?
Ja.
Genau. Ja, ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe eigentlich mir immer ein Ziel gesetzt und gesagt, okay, wenn jetzt ein neuer Banner rauskommt, je nachdem, welche Celebration es ist, wenn jetzt zum Beispiel Anniversary ist, ja, dann kann es schon mal wirklich sein, 300 Euro, 400 Euro geht dann so mal in die Richtung. Ne? Aber das jetzt zum Beispiel ein Dokkan startet jetzt nächste Woche auf der japanischen Version eine neue Celebration, da wird's nicht über ein 100er hinausgehen. Ja, tendenziell drunter werde ich da sein. Ja, das ist, man muss ja auch bedenken, Gachas, das ist halt im Großen und Ganzen nicht gesund, ne? Und es ist wichtig, da eine Kontrolle drüber zu haben. Und vor allem jetzt in den aktuellen Zeiten, wo die Benzinpreise nach oben gehen, Strom und Gas wird teurer. Ich bin da ja sowieso nah dran aufgrund meines Jobs. Da muss man da Prioritäten setzen. Und ja, den Zuschauern will ich sagen, übertreibt es nicht mit den Gachas, immer ganz wichtig. Aber ja, es kann schon mal was mehr werden, kann auch mal was weniger sein, aber wir reden jetzt hier nicht über solche Beträge wie 1.000 Euro oder so, das ist Wahnsinn. Mhm, aber klar, diese Creator gibt's und zu denen habe ich auch Kontakt, aber da zähle ich mich nicht hinzu. Ich habe da auch eine gewisse Verantwortung, ja, einmal gegenüber meiner Freundin und auch den anderen Creatoren und das so vorzuleben, dass man so lange summern, bis man eine Unit irgendwie fertig hat oder bis man sie gezogen hat, ja, weiß ich nicht, ob man dieses Bild immer abgeben will.
Ja, man muss halt da ganz doll aufpassen, Stichwort Medienverantwortung, dass man als Creator nicht Glücksspielsucht nach unten vermittelt, weil eben die Community dazu tendiert, sehr, sehr jung zu sein. Und der große Vorteil, den Robert und ich da haben, ist, glaube ich, dass wir einfach zusammen mit dem Spiel angefangen haben und auch immer sehr kritisch und transparent uns gegenüber sind. Wir spielen zum Beispiel keine anderen Gachas, weil wir eben Dragon Ball spielen, nicht weil es ein Gacha ist, sondern weil wir diesen emotionalen Bezug zu Dragon Ball haben. Und wenn ich dann sehe, dass Robert 10 Summons gemacht hat, dann schreibe ich auch mal, ey, schalt mal einen Gang runter. Oder er sagt so, ey, wie viel hast denn du jetzt in den letzten Monaten ausgegeben? Dann sage ich so, und dann betroffenes Schweigen oder so. Also wir sind da so.
Ah, so viel, aha. Mhm. Ja.
Aber wenn man Content-Creator ist, Robert hat gerade schon angesprochen, es gibt einen Content-Creator, das ist eigentlich so der krasseste Welt, also Japan gibt es auch krassere, aber so im westlichen Markt ist DaTruth eigentlich einer der größten. Und der gibt ganz offen zu, dass er eigentlich 3.000 bis 4.000 Euro pro Monat oder Dollar pro Monat in dieses Spiel steckt. Aber er nimmt halt das ganze Geld durch Subs, durch Donations, durch Werbung und so weiter wieder komplett ein. Und dann shiftet sich natürlich auch nochmal das Gefühl, das du zum Spiel hast. Trotzdem bin ich dann persönlich jemand, der sagt, finde ich nicht gut, weil das ist für einen 13-, 14-Jährigen nicht transparent, dass er dieses Geld wieder komplett reinbekommt und dass er das eigentlich nur macht, weil sein Content daraus besteht. Und dann kann das halt so ein bisschen in eine Richtung gehen, dass das schlecht abfärbt. Aber er per se und sein Content per se ist trotzdem hochprofessionell, nur ist es dann nicht die Art, die ich sehen will. Weshalb ich es zum Beispiel cool fand, wie Robert seine Nische damals ausgeschöpft hat, weil ganz viele Content-Creator in diesem Gacha-Bereich machen ihren Content, indem sie praktisch zeigen, wie sie diese neuen Units immer wieder beschwören. Also nur diese Beschwörungsvideos, um ihren Gacha-Pool an Charakteren zu vergrößern. Was aber kaum jemand macht und was Robert dann gemacht hat, weshalb er, glaube ich, auch schnell Zugang zu diesem Netzwerk gefunden hat und dass ich schnell einen Namen machen konnte, ist, er ist in die Tiefe gegangen. Er hat dann gezeigt, wie sind die Synergien zwischen den Units, wie baut man Teams, wie holt man das meiste aus dem Gameplay raus und er ist da strategisch und analytisch reingegangen und hat nicht nur dieses Glücksspiel befeuert, was aber natürlich fairerweise trotzdem, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Robert, die meisten Klicks einfach zieht.
Ja, das ist mal so. Klar, die Aufrufzahlen sind hoch, aber viele scrollen einfach nur durch die Videos und warten auf diesen Hype-Moment und das war's schon. Also diese Gacha-Videos, also wie man jetzt Units pullt, die sind nicht so erfolgreich, wie man vielleicht denkt. Das ist Das hängt davon ab, welche Celebration gerade ist, aber wenn ich jetzt, sag ich mal, für eine Videl Summoner oder so, dann gucken die Leute einfach nur, ah ja, zieht er die Unit, cool, gucken wir mal, wie der reagiert, was er so sagt, was er schreit, aber das war's dann auch schon. Aber genau.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, Gacha-Videos sind nichts anderes wie Reaction-Videos eigentlich.
Ja, doch, kann man so sagen, genau.
Aber können Content Creator nicht auch das, was sie halt investieren in Gachas, von der Steuer absetzen?
Das geht, ja.
Ja,
das,
ne?
Ist richtig. Ja, ich weiß nicht in welchem Maße, aber ja, natürlich. Muss da das entsprechend bei der, also vorher noch deklarieren, dass du diese Position hast als Content Creator, aber das müsste eigentlich gehen, ja doch, genau.
Ich glaube, das wissen auch nur die wenigsten, dass das möglich ist. Also von den Zuschauern halt, ne? Die denken dann wirklich, wow, 3000 Euro, der ist krass. Aber dann wissen die halt nicht, ja, okay, da passieren im Hintergrund noch Sachen und deswegen hat er jetzt nicht so die Bauchschmerzen, 3000 Euro dafür aus.
Genau, ja, also was der Kevin gesagt hat, ist auch ganz wichtig. Ja, man muss unterscheiden. Es gibt die Personen, die aus Spaß solche Gacha-Spiele spielt. Und wenn diese Person, sage ich mal, 500 Euro jeden Monat ausgibt, also wenn sie die Kohle hat, dann sage ich auch, muss halt sein, ne? Ist eigentlich nicht so gut. Denn auf der anderen Seite gibt es halt Leute wie The Truth oder jetzt wie mich, die das machen, weil da irgendeine Arbeit hintersteckt. Ja, ich brauche teilweise eine Unit, um ein Video dann zu machen. Klar, dann sollte man das auch noch berücksichtigen. Also ist jetzt nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt so lange sammle, bis ich die Unit einmal habe oder bis ich sie 15 Mal gezogen habe. Aber ja, da muss man so ein bisschen trennen. Ne? Also ja, genau.
Und Kevin, wann wirst du denn Dragon Ball Dokkan Battle Content Creator?
ich bin einer von den Personen, die Robert auch in diese Richtung gepusht haben. Wir haben sogar damals gesagt, ey, lass uns doch einen Podcast machen, aus dem irgendwie nie was geworden ist, weil ich ja immer sehr, sehr lange brauche, um mich zu sowas zu überwinden. Deswegen ist das heute so eine kleine Celebration für uns, dass wir mal doch in einem Podcast zusammenkommen, um über Dragon Ball zu quatschen. Ja, keine Ahnung, wenn ich mich ready dafür fühle. Aber ich weiß nicht mehr, ob ich dann Dokkan Battle machen würde, weil der Markt ist ganz gut abgedeckt. Aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und man muss aber dazu sagen, auch durch die Jahre, die ich jetzt schon als Redakteur gearbeitet habe, wir haben in der Vergangenheit schon, bevor Robert die Videos gemacht hat und wir praktisch eher so redaktionell schriftlich gearbeitet haben, immer wieder versucht, das Thema Dokkan Battle zu pushen. Aber es gibt keinen Content Creator und Pressesupport für diesen Titel von Bandai Namco Japan. Das heißt, jeder Content Creator, der Dragon Ball Dokkan Battle machen möchte, muss das komplett aus seinem eigenen Geld stemmen. Und deswegen war es für mich immer ein No-Go, in den Bereich einzusteigen, weil, wie Robert schon sagte, wenn du dann, du kannst ja auch, es ist Gacha, du kannst 1000 Euro in den Banner stecken und hast diese Unit dann vielleicht nicht. Und aber wenn du langfristig Content machen möchtest und deine Zuschauer dann sehen wollen, wie diese Unit performt und wie diese Decks und diese Teams performen, dann wirst du auf einmal abgeschoben, weil dann gucken sie in einen anderen Creator, der die Unit hat. Und das ist mir zu viel Druck und zu viel finanzielle Verpflichtung einfach.
Finde ich gut, die Aussage, ja. Kann ich nur so unterstreichen. Also ich kann sagen, klar, ich liebe Dokkan, ich spiele halt jeden Tag. Ich grinde sogar jetzt gerade meine Units parallel noch.
Das ist Dedication.
Genau, aber andererseits, ey, sage ich ganz offen, ne, wenn Dokkan tot ist, das war eine gute Zeit, alles toll, ne, aber dann bin ich auch froh, dass das weg ist. Das ist dann wieder so eine Sache, um die ich mich nicht kümmern muss.
Ja, genau. Wenn es irgendwann mal vorbei ist, dann sage ich auch, ey, das hat mega Spaß gemacht. Ich glaube, außer World of Warcraft gibt es kein anderes Spiel, was ich so viele Jahre am Stück permanent gespielt habe. Ich bin jetzt kurz vor meinem 2000. Login-Tag im Spiel.
Krass.
Also spiele ich seit 2000 Tagen fast schon. Und dann kann ich auch zurückblicken und sagen, ey, das war eine gute Zeit und jeden Cent wert. Aber wenn es vorbei ist, dann fange ich auch nichts Neues mehr an. Dann bin ich froh, dass das Thema durch ist und blick zurück auf eine coole Erfahrung, die ich gemacht habe. Boah, Robert, jetzt haben wir echt ganz schön viel über Dragon Ball und Content-Creator-Dasein und so weiter erfahren. Erstmal tief durchatmen, denn du hast ja noch ein ganz anderes großes Steckenpferd, was dich eigentlich geprägt hat. Du warst mal Speedrunner oder bist eigentlich mit dem nötigen Training jetzt auch immer noch Speedrunner und warst sogar, wie eingangs in der Intro erwähnt, Guinness-Buch-Weltrekordhalter. Für welchen Titel? Und erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie deine Speedrunner-Karriere zustande gekommen ist.
Ja, ich glaube, der Titel ist schon klar, weil wir ganz kurz das angeschnitten haben. Also ich bin oder ja, war, slash bin, ich weiß nicht, wie mein Status da gerade ist, aber ja, Resident Evil 4 ist der Titel. Also ich habe mich sehr, sehr lange Zeit mit Resident Evil 4 Speedruns beschäftigt. Und ja, jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, genau. Also als ich noch in der Schule war, hier so Richtung 8. bis 10. Klasse rum, ja, konnte ich jetzt nicht so viel machen, da ich seit meiner Geburt von einer Behinderung gezeichnet bin, eine körperliche Behinderung, alles gut. Ja, aber dann, wenn es dann so Richtung sportliche Aktivitäten mit Freunden ging oder so, dann musste ich damals immer zurückstecken ein bisschen. Und ja, ich habe dann irgendwas anderes gesucht, worin ich mich dann ausleben kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt in einer Community aktiv, die das eigentlich tagtäglich gemacht hat, sich Weltrekorde zu holen in sämtlichen Titeln. Also es ist egal, es kann Mario Kart sein, Time Trial, schnellste Zeit erfahren. Und ich war da in dieser Community, war da nichts tatsächlich. Bin da aber reingerutscht durch Bekannte und weil irgendwie auch ein paar Monate später eine Veranstaltung war und ich wollte dann teilnehmen und das Thema E-Sport und Clan-Szene war ja auch damals hoch im Kurs, das ist ja jetzt nicht mehr so stark, habe aber gesehen, welche Erfolge meine Kollegen, sage ich mal, da eingefahren haben und ich wollte da ein bisschen gleichziehen und Resident Evil 4 kam gerade so raus in der Zeitspanne. Und ich habe mir damals die Speedruns auf Speeddemos Archive angeguckt und ja, ich hatte damals schon so eine große Leidenschaft für Metroid Prime Speedruns, habe das nicht richtig ernsthaft gemacht. Ich habe zwar eine verhältnismäßig gute Zeit, 100% in unter 2 Stunden, aber das ist weit weg vom Weltrekord. Dachte ja, komm, nee, jetzt probierst du es mal. Jetzt hast du die Zeit und jetzt hast du die Chance, dich da zu etablieren, in diesem Netzwerk, wo ich war. Und ja, als ich mir den Speedrun auf SDA angeguckt habe, dachte ich, nee, das kannst du besser. Versucht das mal. Und parallel war auch ein Highscore-Wettbewerb von der Endzone, so eine Zeitschrift, die es heute noch gibt. Und ja, das ist halt so, wenn ich mich einmal mit so Themen beschäftige und mir da ein Ziel setze, dann wird da so lange gesuchtet, das Spiel, bis ich da einen Weltrekord habe. Und das ist dann tatsächlich eingetreten. Ich habe dann wann war das, ey? Ich weiß gar nicht mehr genau.
2012, glaube ich.
Ja, 2012 war der Guinness-Weltrekord, aber ich hatte damals schon einen Weltrekord gehabt für die GameCube-Version, die jetzt nicht von Guinness erfasst wurde, sondern intern in der Community. Okay. Das war weit vorher. Und genau, so fing es dann an, ja. Und Resident Evil 4, da kam halt auch nie wirklich Ruhe rein, weil viele wissen, dieser Titel wurde so oft geportet auf verschiedene Plattformen. Ich glaube, das ist der meistgeportete Titel weltweit. Und jedes Mal, wenn der Titel neu rauskam auf einer neuen Version, dann ging irgendein Glitch nicht mehr oder es kam ein neuer hinzu. Und ich als Weltrekordhalter war da in der Pflicht, dann auch weiterzumachen und nicht einfach zu sagen, ja gut, ich habe den WR jetzt auf der GameCube-Version, nee, machst du dann weiter. Dann ging es halt Richtung Twitch, Awesome Games Done Quick war dann auch mal ein Thema, 2012 war ich da, 2014 war ich auch da. Genau, das war so.
Ja, ganz kurz, ja? Vielleicht einmal, bevor du weitermachst, ja, weil du das so jetzt im Nebensatz so gedroppt hast, was ist das?
Das ist heavy, das Summer Games Big Done News, Quick? Ey.
Ja, Awesome Games Done Quick hat sie gefragt, was. Genau, Awesome Games Done Quick ist ein Charity-Event, welches zweimal im Jahr stattfindet. Genau, und dieses Charity-Event sammelt Geld über Speedruns auf Twitch und spendet diese an krebskranke Personen oder an die Krebsforschung. Und ja, ein so ein Event nimmt, sag ich mal, 1 bis 2 Millionen Dollar ein. Das heißt, aufs Jahr gesehen macht das so, wenn es gut läuft, 5 Millionen Dollar aus. Und genau, viele Speedrunner, die nehmen dann die Reise nach Washington zum Beispiel auf sich und ja, machen den Speedrun da vor tausenden Leuten on Stream.
Und du saßt da damals mit deiner M-Bison-Kappe.
Genau, ich saß damals da mit meiner M-Bison-Kappe, genau. Das war ein großer, großer Traum von mir, bei Awesome Games Done Quick mitzumachen. Die Anforderungen da sind sehr, sehr hoch im Bewerbungsverfahren. Und ja, gleiches Thema wieder. Okay, die Anforderungen sind zwar so hoch, aber ich mache es irgendwie möglich. Ja, dann sitzt du halt lange Zeit dran, machst den Content, den die haben wollen, machst die Bewerbungsunterlagen, die dann mal irgendwie eine Seite lang sind und wo du alles erklärst. Gut, aber von nichts kommt nichts. Und ich hatte die Zeit, ich hab den Ehrgeiz in der Richtung und konnte meinen Traum da verwirklichen. Es war mir damals sehr, sehr wichtig, da einmal dran teilzunehmen als Speedrunner.
Das war auch surreal, den Stream dann zu gucken und dich da zu sehen.
Also ich weiß auf jeden Fall, was ich machen werde nach der Aufnahme. Also, weil ich mir sehr, sehr gerne Speedruns anschaue und halt auch Awesome Games Done Quick und Summer Games.
Summer Games Done Quick, genau.
Ja, ich bin ein richtiger Fan davon. Ich kann mir das echt von morgens bis abends anschauen, egal welches Spiel, weil ich das einfach, ich finde, das ist einfach so, auch, wie ich schon meinte, bei Fighting Games, das ist halt auch so eine Kunstform, ne? Da ist dann eine Person, die speedrunnt ein Spiel und die kann das Spiel, die kennt das Spiel einfach in- und auswendig. Sie weiß einfach, wie man das Spiel brechen muss, damit das Spiel das macht, was man halt von dem Spiel möchte. Und das ist echt beeindruckend, denn als du das jetzt einfach in so einem Nebensatz erwähnt hast, ja, ich war bei Awesome Games Done Quick, war ich so, Alter, Alter, ja, geil.
Ist halt auch so ein Ding von mir. Ich versuche da jetzt nicht so ein großes Thema draus zu machen. Außerdem ist das sehr, sehr lange her. Und genau, ja, ich war halt da.
Und dann, also du hast dann jetzt den GameCube-Weltrekord. Also hast du den, du weißt nicht mehr, ob du den noch hast.
Nee, also ja, den GameCube-Weltrekord, den habe ich nicht mehr, weil als ich den Weltrekord hatte, das war noch zu einer Zeit, wo gewisse Glitches nicht gefunden wurden. Und als sie dann gefunden wurden, da stand mein Weltrekord noch eine Woche oder so, dann war, oder ein paar Tage, dann war das Ding durch. Aber ich habe dann hinterher auf späteren Plattformen habe ich den Weltrekord geholt. Also ich hatte mal eine sehr lange Zeit, wo ich da wirklich dominant in der Szene war und ich dann wirklich.
Und der Guinness-Rekord ist, glaube ich, für die Xbox-Version gewesen.
Genau,
richtig?
Genau. Und da ist es ja auch so, je nachdem, auf welcher Plattform du spielst, kommt eine andere Zeit raus, weil Ladezeiten fließen mit ein in das Spiel. Und das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt einen Speedrun auf dem GameCube machst oder auf einer Steam-Version mit einem PC, der eine SSD-Harddrive hat oder so. Das, ja.
Und welche Kategorie war das? Es gibt ja auch immer bestimmte Kategorien.
Genau, ja. Also ich war sehr stark unterwegs in New Game Plus. Also das ist ja sehr verpönt teilweise, die Kategorie, wo du halt alle overpowerten Waffen schon von zu Beginn an hattest. Diese Kritik habe ich, ich wurde mit dieser Kritik erschlagen nach meinem Speedrun 2012. Das war auch tatsächlich der letzte New Game Plus Speedrun, den man bei Awesome Games & Quick gesehen hat oder Awesome Games & Quick. Hab mir aber 6 Monate später dann den VR geholt in New Game, weil das war immer sehr vorteilbehaftet, diese Kategorie, ja, die Leute können nur New Game Plus Speedrun, die können New Game gar nicht. Also ohne Waffen, dass du wirklich mit einem freshen Safe Game Fight startest. Also ja, es ist gemischt. Ich hatte dann auch mal einen Weltrekord in Assignment Ada, so ein Minispiel und genau.
Und dann hast du halt Content auf YouTube dann gemacht.
Genau.
Also hast du deine Speedruns dann hochgeladen.
Richtig.
Findet man die noch?
Die findet man. Also mein Kanal ist noch da. Die alten Runs sind auch alle da, inklusive dem Awesome Games and Quick Run. Mein Kanal ist so, ja, eine Hälfte Dokkan, eine Hälfte Resident Evil, kann man sagen. Genau.
Okay, und wann war das Thema Speedrun für dich so abgehakt?
Das war abgehakt Richtung 2015, genau, weil dann der Punkt kam, wo es hieß, ja, Robert, wir haben hier eine neue Karrieremöglichkeit für dich. Du kannst jetzt aufsteigen bei dir im Job. Und wir brauchen dich dann aber mehr. Ja, das heißt, dann habe ich dann 60, teilweise 80 Stunden in der Woche geackert, weil es einfach sein musste. Und habe dann Prioritäten setzen müssen. Dann gab es das Thema Speedrun halt nicht, weil ich mich dann für den Job entschieden habe, weil das einfach auch das sichere Standbein für mich war zu dem Zeitpunkt. Und klar kann man sich auch mit den Speedruns selbstständig machen, aber dann steht man vor einem enormen Leistungsdruck. Und ja, dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Neuer, der macht irgendwas besser als du und dann bist du halt schon weg vom Fenster.
Ja, also na, klar.
Es hat sich sowieso, in Deutschland ist das ja eh immer ein sehr schwieriges Thema und dann war halt für mich das smarte Move, mich für mein, sag ich mal, Real-Life-Job zu entscheiden. Und wenn ich jetzt zurückschaue, das war auch richtig so. Ja.
Aber man muss echt dazu sagen, wenn man jetzt sich so anguckt, wie Content gerade weltweit funktioniert, dann ist natürlich sowas wie Counter-Strike, Valorant, Apex und so weiter, ist gerade ganz hoch im Kurs. Mhm. Und Speedrun ist gefühlt immer so ein bisschen unter dem Radar.
Ja.
Aber diese Leidenschaft, die es über die Jahrzehnte trotzdem in den Leuten ausgelöst hat, die ist da. Ich werde nie vergessen, das ist einer der, wo ich dachte, wie kann das denn jetzt sein? Als wir damals zusammen für einen Medienbericht auf der Gamescom bei Nintendo waren und auf einmal sagt der Nintendo-Presseberater vor uns, bist du nicht Sunblade? Ich bin ein Riesenfan. Und dann hatten wir auf jeden Fall ein gutes Standbein bei Nintendo.
Ich erinnere mich, das war hier zu Breath of the Wild, also uns Breath of the Wild gezeichnet. Ja, genau.
Aber auch wenn du sagst, dass du eigentlich seit 2015, 2016 damit abgeschlossen hast, so ein kleines bisschen masochistisch veranlagt bist du ja doch, weil jedes Mal, wenn ein neuer Port kommt oder jedes Mal, wenn irgendwie Gerüchte über das Remake auftauchen, bist du der Erste, der auf Social Media schreibt, ihr wisst, wenn was Neues kommt, ziehe ich es wieder durch.
Ja, so kam es ja dann auch. Also die Xbox One-Fassung kam ja dann, glaube ich, Ende 16, wenn ich mich. Es kann auch Ende 17 sein, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war Ende 2016. Ja, ich habe da halt einen Schwur geleistet, ne? wenn eine neue Version rauskommt, dann 24-Stunden-Stream, nehme ich mir den Tag frei und acker die Version durch, damit ich weiß, wie sie funktioniert. Und also das wird immer ein Teil von mir bleiben. Ich werde nie komplett damit aufhören.
Also wirst du auch auf Five9 Gaming das Remake, wenn es dann kommt, zocken?
Das wollte ich gerade fragen, weil es wird ja definitiv kommen. Ich glaube, da gibt es auch schon Gerüchte zu.
Ja, Gerüchte gibt es schon seit Ewigkeiten, genau. Ja.
Ich denke, wenn jetzt im Juli die E3 gewesen wäre, die fällt ja meines Wissens nach dieses Jahr aus, werden trotzdem ganz viele Publisher eigene Streams veranstalten. Oder spätestens, wenn im September wieder die Game Show in Japan ist, dann wird man irgendwas zu Resident Evil 4 Remake erfahren, bin ich mir ziemlich sicher.
Vielleicht ja auch auf der Gamescom.
Ja, das könnte natürlich auch sein. Stimmt, die habe ich ganz vergessen.
Ja, nee, ich werde es auf jeden Fall auseinandernehmen. Es ist, hört sich jetzt krass an, aber es ist meine Pflicht, dann auf Twitch zu gehen und das Spiel zu spielen den ganzen Tag. Klar, ich bin der Meinung, Resident Evil 4 braucht kein Remake. Ich weiß nicht, was Capcom dazu bewegt hat, sich darum zu kümmern. Also, es scheint ja so zu sein, wenn man sich einige Assets jetzt von Resident Evil Village anguckt, da kannst du ja so viel übernehmen für Resident Evil 4, das ist ja Wahnsinn. Und ich weiß nicht, Code Veronica hätte jetzt in meinen Augen das Remake eher gebraucht, aber ja, mein Gott, nochmal Resident Evil 4, warum nicht?
Warum nicht?
Fütter das Meme noch weiter an und port es dann wieder 10-mal. Klar, ich bin am Start.
Ich glaube,
Schlusswort zu dem Ganzen.
Ich muss eine Beichte ablegen, denn wir haben jetzt die ganze Zeit über Resident Evil 4 gesprochen und ich mache den Kevin, ich habe das Spiel noch nie gespielt.
Oh.
Kevin, du bei Final Fantasy, ich bei Resident Evil. Ich glaube, ich habe wirklich, also doch, Resident Evil 1 habe ich gespielt, 2 habe ich, ja okay, 3 habe ich auch gespielt, aber dann 4 nicht, 5 habe ich gespielt, 6 habe ich gespielt und dann 7 und 8 nicht mehr. Und die ganzen Spin-offs auch nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich okay, was du sagst. Und dann sagst du auf einmal, ja, ich habe 5 gespielt, ich habe 6 gespielt. Was zur Hölle ist da passiert? Warum hast du nicht 4 gespielt?
Ich kann es dir sagen. Und zwar 5 und 6 habe ich gespielt, weil ein Kollege von mir das auch spielen wollte. Dann haben wir das waren ja die beiden Teile, die man auch gut koop-mäßig spielen konnte. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich die halt gespielt.
War doch bei uns genauso, Robert. Wir wussten, was uns erwartet und haben sie trotzdem im Koop gespielt, weil zu zweit ist es halt lustiger.
Ja, vor allem Resident Evil 6, genau.
Oh Gott, das waren die schlimmsten 40 Stunden, die ich je in einem Spiel verbracht habe.
40 Stunden? Ich habe es nicht durchgespielt, ne, aber 40 Stunden?
Wir haben alle Kampagnen zusammen gemacht, ja.
Uiuiui.
Es waren ja 4 Stück, meine ich. Also die ersten 3 und dann nochmal die Ada-Kampagne am Schluss.
Genau. War schon heftig.
Ja, das war wirklich ein Höllentrip, du. Ja.
Na, also ich will aber auf jeden Fall noch den Vierer spielen. Also wenn irgendwann mal angekündigt wird, hey, Remake des vierten Teils, werde ich definitiv davor das Original spielen.
Solltest du tun, ja, weil die Befürchtung besteht, dass mit dem Remake der vierte Teil nicht besser gemacht wird, sondern schlechter, weil was willst du da großartig remaken? Das ist ja schon brillant, das Game.
Ja, no. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es halt so wie mit Resident Evil 2 Remake wird. So, das
genau.
Resident Evil 2 Remake war ja definitiv Step Up, so wie ich es mitbekommen habe. Habe ich auch nicht gespielt, ne?
Absolut. Auch nicht gespielt.
Nee, wie gesagt, also die Remakes habe ich nicht gespielt und die aktuellsten Teile und die Spin-Offs nicht. Also
okay.
Irgendwann. So wie Kevin auch. Kevin, ich sag's jetzt, im Stream wollte ich sagen, Alter. Wir streamen nicht, wir nehmen auf. Ich sag's hier bei der Aufnahme, wenn du Final Fantasy spielst, dann spiele ich die restlichen Resident Evil Teile.
Also du hast noch gar kein Final Fantasy gespielt, Kevin, oder was?
Nö.
Ich habe nur Final Fantasy 13 gespielt, mehr nicht bisher.
Also nur 13, dann 13 auch noch.
Also diese Reaktion, die gibt mir jeder. Also,
ich werde aber auf jeden Fall Final Fantasy 16 dann auf der PS5 schön ausprobieren, weil das sahen die Trailer ja fantastisch aus. Und da weiß ich, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, bis es kommt.
Weiß ich nicht, ob du noch ein paar Jahre Zeit dafür hast.
Ja, mal gucken.
Ich sag's jetzt auch. Ich entweder Weihnachtsgeschäft diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
Vor oder nach 7 Remake Part 2?
Vor. Definitiv vorher.
Okay.
Ja,
okay.
Definitiv.
Also war einiges vor dir, Kevin, ey. Boah.
wir sind hier ja nicht der Podcast der deutschen Gaming-Branche, obwohl es natürlich jetzt nur um japanische Games ging, also die Zielgruppe sollte gleich sein. Wir sind ja eigentlich der Podcast der Anime- und Manga-Branche. Und da kommt ja jetzt zum Thema Dragon Ball was ganz Großes auf uns zu, nämlich der neue Film Dragon Ball Super Super Hero. Die Dragon Ball-Filme standen ja in der Vergangenheit immer so ein bisschen in der Kritik, weil sie inhaltlich entweder sehr, sehr kurz oder nicht rund waren und teilweise auch nicht übereinstimmend mit dem Manga waren. Wie stehst du denn zu den Dragon Ball-Filmen, Robert, und freust du dich auf Superhero?
Ja, also diese ganzen Canon-, Non-Canon-Diskussionen, die sind ja zermürbend. Ich ignoriere das. Es ist neuer Dragon Ball Content oder jeder Film ist neuer Dragon Ball Content und das ist für mich immer großartig. Ne? Egal wie stumpf das auch ist, viele haben ja auch Resurrection F kritisiert, weil inhaltlich bietet der Film für viele nichts, aber hey, eine neue Storyline, krasser Kampf, ey, das reicht mir schon. Ich find das gut. Hauptsache was Neues, und ich freue mich auch sehr gespannt auf Dragon Ball Super Superhero, weil Son Gohan wird ja die Hauptrolle haben, also nochmal ein ganz anderer Approach. Ich muss aber an einer anderen Stelle sagen, der Film wird halt kaum beworben. Ich habe zwischenzeitlich vergessen, dass der überhaupt noch kommt, der Film. Ich frage mich sehr, warum Toei sich so stark im Marketing zurückhält. Jedenfalls habe ich so den Eindruck jetzt, mal so als Laie in der Richtung. Aber klar, neuer Film, ich freue mich. Wahrscheinlich in eine neue Form von Son Gohan. Hey, Son Gohan mit ja, Pink haben wir schon, pinke Haare. Wir haben, glaube ich, fast alle Farben schon durch. Ey, I'm all for it, so gib mir. Hauptsache neuer Dragon Ball Content. Ich bin Hype. Bin mal gespannt, ob Cell wirklich zurückkommt, ob er es wirklich ist. Kevin und ich, wir sind die ganze Zeit schon am Diskutieren, wer es sein könnte. Ich bin sehr gespannt.
Die Gerüchteküche brodelt, und das ist immer das, was eigentlich am meisten Spaß macht. Ich könnte mir halt nur erklären, dass das Marketing etwas zurückgefahren wurde, weil die ursprünglichen Pläne von Toei ja durch diesen Hacking-Angriff aus dem Ruder geworfen wurden. Mhm. Dass das vielleicht alles so ein bisschen gedämpft hat. Aber who knows? Vielleicht kriegen wir es auch einfach nicht so aggressiv mit, weil wir eh schon Teil der Zielgruppe sind. Ja. Also wahrscheinlich wird eher in Bereichen geworben, bei denen wir gar nicht so aktiv sind. Keine Ahnung.
Genau.
Aber ich glaube schon, dass der Film ein großer Erfolg für Toei wird.
Absolut. Also es wird ja auch sehr viel mit CGI gearbeitet jetzt in dem Film. Wie gesagt, Son Gohan hat die Hauptrolle. Also hier wird sich an viel Neuem ausprobiert, und ich finde das gut. Kürzlich kam ja ein neuer Trailer. Da hat man nochmal gesehen, dass sich viel an der Qualität nochmal verbessert hat. Also, hey, ich bin Hype, der Film kommt ja auch nach Deutschland, auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, und sobald es da ein Datum gibt, ey, ich nehme mir frei und gleich die erste Veranstaltung nehme ich gleich mit, genau.
Ich würde sehr gerne mit euch so richtig drüber reden, aber ich muss mich einfach arbeitsbedingt zurückhalten, weil ich halt einfach Infos habe.
Ach so,
deswegen, ich weiß einiges.
Aber guck dir dieses unverschämte Grinsen gerade an. Ey, wenn ihr das in den Podcasts mit den Kopfhörern jetzt sehen könntet, wie Justin hier von einem Ohr bis zum anderen grinst, aber es sei dir gegönnt. Ich meine, du arbeitest ja auch hart dafür.
Also ja, antworte nicht drauf, aber du weißt, könntest theoretisch inhaltliche Infos schon zu so einem Film haben, oder?
Ja.
Ah, okay, krass.
Also ich mache ja auch das Marketing dafür.
Ne? Ah, wow. Okay. Ja, nee, cool. Okay, das war's auch schon. Nee, das hat mich einfach mal...
Nee, aber generell, jetzt kann ich ja trotzdem was über die Dragon Ball Filme sagen.
Ja.
Ich war einfach gehypt, als Resurrection F angekündigt worden ist. Mhm. Das war so für mich, was? Es gibt eine Fortsetzung? Krass. Also wirklich krass.
Ich dachte halt auch, dass Battle of Gods eigentlich eher so...
Ach nee, Battle of Gods, sorry. Ja. Natürlich meinte ich Battle of Gods.
Battle of Gods war schon krass, als die Ankündigung kam.
Ja. Aber trotzdem, das, was du sagst, trifft gefühlstechnisch trotzdem auf mich zu, weil als Battle of Gods kam, dachte ich, das ist so ein Toei-Nostalgie-Ding. Die schenken uns noch mal was. Das wird so ein One-Shot, so eine einmalige Sache. Und dann auf einmal war das der Startschuss für Resurrection F, für Dragon Ball Super, für den neuen Manga. Dass das dann mit Resurrection F eingeläutet wurde und dann noch mal so viel Neues kam und eigentlich jetzt Dragon Ball wieder ein aktiver Bestandteil der japanischen Popkultur ist, das war gigantisch. Also mein Hype auf Resurrection F war größer als auf Battle of Gods, weil da dachte ich, ah, okay, das ist einfach nochmal so ein One-Shot.
Zum Glück nicht. Ja, zum Glück nicht.
Ja, ich bete einfach, dass in absehbarer Zeit der Anime wieder zurückkommt. Also ja, man kann halten von dem, was man will. Ich hatte Spaß.
Yeah.
Wirklich, ich hatte Spaß.
Jetzt die Leute, die sagen, Dragon Ball Super ist besser als Dragon Ball Z, würde ich auch für verrückt erklären, aber letzten Endes ist es egal. Wie gesagt, es ist neuer Content, ich nehme es mit, ich schaue es rauf, runter, Japanisch, Englisch, Deutsch und genau.
Aber jetzt mal abseits von Dragon Ball, was für Anime feierst du dann noch so? Oder verfolgst du aktiv, bist du auch Manga-Leser? Erzähl doch einfach mal ein bisschen mehr über so deine Anime-Manga-Experience.
Ja, die ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Wir hatten es am Anfang ein bisschen geteased. Ja, der Kevin, der musste mich damals immer so ein bisschen zwingen, auch mal was Neues auszuprobieren, was auch gut war. Ne? Weil dadurch habe ich gesehen einfach, wie krass Anime sein kann. Klar, die 90er-Animes, die hat man natürlich geschaut, aber so Sachen wie Attack on Titan, das hat mich damals nicht interessiert, aber da haben wir ja gedacht, nee, komm, wir setzen uns jetzt mal hin und schauen das einfach. Und ich dachte mir, boah, pff, krass. Ne? Gut, man kann jetzt vom Ende halten, was man will. Ne? Das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ja, also ich was schaue ich gerne? Okay, jetzt falle ich wieder so zurück in mein altes Schema. Ja, ich gucke eigentlich nur Dragon Ball. Und wenn wir Kevin und ich uns wieder treffen, dann werden wir natürlich wieder was anderes schauen. Aber was ich sehr mein Herz geschlossen habe, war Berserk auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Kevin mir ins Gesicht geguckt hat, aber der hatte mir damals zu Berserk nichts erzählt, sondern hat einfach gesagt, hey, ich habe hier so 3 Filme und das ist ganz cool, lass uns die mal schauen. Und also ich war so betroffen am Ende des 3. Films, dass ich, was ist denn hier los? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist verrückt. Und das hat mich einfach so gecatcht, dass ich sage, okay, wenn Berserk mal vernünftig weitergeht, ne, klar, jetzt aufgrund der Umstände ist das nicht ganz so einfach, verstehe ich voll und ganz, aber habe ich auf jeden Fall sehr ans Herz geschlossen. Hellsing ist auch noch so ein Anime, der ist sehr weit oben bei mir, weil damals, der lief ja damals immer abends auf Viva, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, so 23 Uhr oder sowas. Und da habe ich mir einmal die TV-Fassung angeschaut und die Originalfassung, die ist ja dann nochmal ganz anders, wie die auf Viva lief, sehr weit oben, genau. Manga-Leser bin ich auch, ich habe alle Dragon Ball Mangas zu Hause, den Dragon Ball Super Manga, der aktuell ja nur in Japan weitergeht, so sage ich mal, den lese ich mir durch, der wird ja dann übersetzt. Genau. Also Dragon Ball mit Abstand auf 1, aber dann kommen halt auch Berserk und wir hatten auch Tokyo Ghoul, hat man noch geguckt und ich gucke mir eigentlich vieles an, aber muss mich halt ein bisschen zwingen dazu.
Ja. Und wie kommt's, also dass du nicht von alleine den Drive hast, weil du bist ja auf jeden Fall Anime-affin.
Ja, nee, nicht weil ich es irgendwie doof finde oder so, das auf gar keinen Fall, sondern weil mir einfach die Zeit fehlt. Ja, wir haben jetzt gerade über solche Sachen gesprochen, hier, ja, ich spiele Dragon Ball Z Dokkan Battle auf höherem Niveau, habe ich einmal das, dann spiele ich die Fighting Games, dann muss ich meine Speedruns noch irgendwie machen, dann habe ich noch eine Freundin zu Hause sitzen, die möchte auch noch bespaßt werden, dann habe ich noch meinen Job und irgendwann sind die Stunden einfach aufgebraucht und da ist einfach alles andere, was jetzt nicht Dragon Ball ist, in der Priorität nicht so weit vorne. Und
nee, okay, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar.
Genau, daher kommt das einfach. Also klar, Anime ist auf jeden Fall cool und finde ich super. Aber irgendwo muss ich einen Cut halt machen, den habe ich dann halt da gemacht.
Klar, bei mir ist es aber auch so, dass ich dann, bei mir shiftet halt immer die Priorität. Dann bin ich mal eine Zeit lang, dass ich ganz viele Animes gucke und dann irgendwie, weiß nicht, ist schwierig zu sagen, weil ich halt wirklich tagtäglich damit halt auch arbeite, ne? Aber jetzt erzähle ich dann einfach mal von meiner Arbeit, also von meiner Zeit, bevor ich halt in der Branche gearbeitet habe. Da hatte ich dann wirklich Zeiten, wo ich dann halt intensiv Anime geguckt habe, dann Cut, dann habe ich halt intensiv Spiele gespielt, dann ein Cut, dann habe ich intensiv irgendwie irgendwas gelernt und ja, so war das halt bei mir. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen mit den dass der Tag nur 24 Stunden hat und wenn man halt viel zu tun hat, dann sind halt ein paar Sachen, die dann auf der Strecke bleiben, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Ist einfach so. Dann will man sich noch die neueste Musik anhören, irgendeine Serie gucken, dann möchte man ins Kino gehen, dann kommen irgendwelche privaten Verpflichtungen dazu, man wird älter, der Job wird krasser, weil man vielleicht in eine Senior-Position wechselt oder so. Alles nicht so easy.
So sieht's
auf
aus.
Auf jeden Fall.
Ja.
So, zum Abschluss, Robert, du hast ja schon angedeutet, ihr habt bei 5-9 Gaming inzwischen auch mehrsprachigen Content, aber jetzt, wo der Channel auch immer weiter am Wachsen ist, wie sieht's denn da aus? Plant ihr auch mal so eventtechnisch mit den Leuten zusammenzukommen? Seid ihr zum Beispiel auf der TwitchCon?
Ah, das ist eine sehr gute Frage. Also die TwitchCon finde ich ja bald statt in Amsterdam und da werden wir ein Community Gathering organisieren. Das heißt, wenn die Zuschauer irgendwie mal da sind und wollen jetzt mal, sag ich mal, den Robert live in Farbe erleben, klar, könnt ihr da auf jeden Fall machen, da wird es eine Ankündigung zu geben. TwitchCon wird es in San Diego geben, da steht noch aus, ob ich daran teilnehme, aber klar, also die Events wird es geben, wir werden 5-9 weiter ausbauen, wir werden in neue Felder reingehen. Da geht es auf jeden Fall weiter, ansonsten habe ich auch noch andere Projekte, um die ich mich kümmern muss, genau, also wird nicht langweilig.
Glaube ich dir, aber wir haben eine ganz wichtige Anekdote vergessen. Jetzt haben wir so viel über das Netzwerk gesprochen. Was bedeutet denn 5-9 Gaming überhaupt? Wo kommt das denn her?
Ich mag den Unterton in deiner Frage. Find ich gut. Nee, also wenn man 5 und 9, also 5 und 9 mal ins Japanische übersetzt, dann kommt da Go und Ku raus. Und 5-9 Gaming ist einfach eine Hommage, also der Name an Dragon Ball, an Son Goku. Ja, das ist, da kommt das her, weil, wie gesagt, die Idee ist einfach daraus entstanden, dass wir alle irgendwie Dragon Ball Z, Dokkan Battle oder Legends spielen und da musste das irgendwie im Namen auftauchen. Da kommt es einfach her.
Fand ich nämlich sehr schön. Gefällt mir richtig gut.
Sehr schön.
Ja, aber viele würden ja bestimmt auch 59 Gaming sagen.
Das sagen sehr viele, genau. Aber wir haben uns dann auf 5-9 entschieden.
Oder für 5-9. Aber wäre das denn nicht eigentlich eine Möglichkeit gewesen, hinter dem fünften Punkt zu machen.
Wo kommt der
also
Punkt her?
Also 5.9. Sodass man weiß, dass es halt so ein Datum ist.
Ach so, ah, du spielst aufs Datum an. Ja, das, ja. Den Approach, den kann man auch gehen. Wir haben uns einfach für 5.9 entschieden und ich glaube, da muss man es einfach oft genug sagen und oft
klar,
genug die Fragen beantworten.
Das definitiv.
Ist klar. Ja. Ja.
Irgendwann sitzt es bei den Leuten drin und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es gerade nicht zu 100% vor dem inneren Auge, über der 5 und dem 9 sind doch auch die Kanjis für 5 und
genau,
9.
Genau, richtig.
Ja.
Ah, okay, alles klar.
Genau. Ja. Ja. Genau.
Gibt es denn, nachdem du jetzt schon so ein bisschen Ausblick gestellt hast, was alles so kommt, irgendein bestimmtes Projekt von dir, auf das man sich in naher Zukunft freuen kann? Ich denke, wenn jetzt hier wirklich Dokkan-Battle-Hörerinnen gerade am Start sind, du wirst auf jeden Fall zur Download-Celebration in Dokkan-Battle, die dann im August wieder kommt, Content machen. Aber gibt es darüber hinaus irgendwelche Projekte, von denen man jetzt noch wissen sollte?
Ja, schwer zu sagen. Also ich werde jetzt auf jeden Fall für 5.9 wieder mehr Content machen, weil ich hatte ja im März meinen Jobwechsel und habe mich jetzt erstmal darauf konzentriert. Aber dadurch, dass ich jetzt mich schon gut eingefunden habe beim neuen Arbeitgeber, mache ich auch jetzt wieder mehr Content für 5.9 Gaming. Also wenn ihr da Bock auf deutsch angehauchten Content habt, sag ich mal Englisch mit deutschem Akzent, klar, ne? Dann schaut da mal vorbei. Wie gesagt, TwitchCon ist jetzt ein großes Thema. Die Gamescom findet ja auch noch statt. Also 5.9 Gaming, unser Team, wird da auch vertreten sein. Und das sind jetzt so die großen Sachen. Mehr kommt dann in Kürze, denke ich.
Das ist ja auch erstmal genug, ne?
Ja, da geht schon viel Zeit ins Land, sieht so aus. Ja.
Aber Robert, bevor wir dann tschüss, tschüss und bye, bye sagen, freu dich auf etwas. Kevin.
Oh Gott. Ja,
Kevin.
Da kommt jetzt was, unser Abschieds-Haiku, wie immer.
Kevin, ne?
Ja.
Silbenstruktur behalten.
Ey, ja, du mit diesem, ich sitze gerade so im Auto, fahre nichtsahnend zur Familie meiner Freundin und auf einmal ploppt so ein Tweet auf. So richtig schön mit dem Dolch in den Rücken rein. Ja, Kevin hat schon wieder die Silbenstruktur nicht eingehalten. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mich halt nach dem Wikipedia-Artikel gerichtet, weil ich meine, wir sind ja beide Haiku-Laien. Wir haben ja nicht irgendwie auf einer Gedichtsschule oder so gelernt. Und deswegen habe ich mich nach Wikipedia gerichtet. Und auf Wikipedia stand, dass aufgrund der Unterschiede zwischen der deutschen und der japanischen Sprache die Silbenstruktur und die inhaltliche Struktur für die deutschen Haikus nicht mehr gilt und nicht mehr länger benutzt wird. Aber dann kam Justin und hat Folgendes gesagt.
Ach so, ja, nö.
Genau das.
5.7.5, diese Struktur ist einfach so ikonisch. Und das ist auch einfach witzig, sich ja. An diese Vorgabe zu halten. Ja. Und dadurch entstehen einfach so Cringe-Haikus. Und das war halt so mein Punkt, weil ich habe halt das wirklich durchgezogen von der ersten Folge an. Und
ich habe es nie durchgezogen, ich kann es jetzt ganz offen sagen.
Ich habe halt schon gemerkt, Alter, das ist echt schwierig, weil unsere deutschen Wörter, die haben echt viele Silben und dann kann man irgendwie, kann man nichts Gescheites draus machen. Ja, dann muss man halt kreativ sein, ne? Dann muss man auch mal in den Cringe-Apfel beißen.
Ja, deswegen, heute gibt's die Silbenstruktur, mein Freund.
Oh, ich hoffe, es ist so cringy, Alter. Boah.
Ja, es ist richtig schlimm. Ich hab noch nie so lange an diesem Scheiß gesessen. Habe ich nicht gesagt. So, deswegen jetzt Haiku-Jingle. Schneiden wir rein.
Haiku no Toki.
Mein Haiku hat sogar heute einen Titel. Es lautet, der Titel heißt Das Schicksal des Speedrunners. Und es lautet Teuflisch besessen, auf der Jagd nach der Bestzeit, kein Ende in Sicht.
Ist gut. Also ich finde es gut. Dankeschön, gar nicht mal cringy. Sondern gut, guck mal, ich fördere dich. Fordern und fördern. Ja, fordern und fördern, das ist meine Devise. Robert, was sagst du?
Ich bin baff. Habe ich jetzt gar nicht erwartet. Ne? Also vielen Dank dafür. Ne? Ich finde top. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Kevin,
ich habe gedacht, der singt jetzt erstmal hier ein bisschen rum. Das habe ich jetzt erwartet.
Nee, nee.
So als
nee.
Nach der Aufnahme. Extra
nach der Aufnahme
für dich.
Gebe ich mein Ständchen. Nee, aber war echt cool. Vielen, vielen Dank, Robert.
Ja, klar,
ich hoffe, gerne. Jeder, der jetzt nicht so viel mit Dragon Ball anfangen kann, hat hier trotzdem viele interessante Insights rausziehen können. Ich fand nämlich heute, mal ganz davon abgesehen, dass wir uns privat jetzt seit Jahren kennen und gut befreundet sind, dachte ich einfach, es ist mal mega interessant, von jemandem, der für die Branche arbeitet, in Deutschland lebt, Deutscher ist, zu hören, wie es aber ist, internationalen Content für ein amerikanisches, für ein globales Publikum zu erstellen. Was sind da die Unterschiede? Wie unterscheiden sich die Communities? Und dementsprechend war ich einfach super happy auf die Folge heute, habe mich mega gefreut, war mega gespannt. Und ich glaube, wir haben ein paar ganz nette Dinge beschnacken können hier.
Perfekt. Definitiv. Also wie ich schon zu dir meinte, Robert, also im Vorfeld, also im Vorgespräch habe ich dir ja gesagt, dass ich mich jetzt nicht informiert habe, weil ich einfach blind in dieses Gespräch gehen wollte, um einfach mal zu lernen. Und ich habe auf jeden Fall viel gelernt, hast ja gemerkt, weil ich dich ja mit Fragen durchlöchert habe. Nee, echt vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und super Gespräch. Danke.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
War wunderschön. Und dann bleibt uns auch nichts anderes übrig, als zu sagen, schaut mal bei 5-9 Gaming vorbei, guckt uns oder hört unsere nächste Folge an, bleibt uns treu und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.
Jo, tschüss.
Ciao.